Du bist interessiert am Thema UAP bzw. UFOs und du hast dich auch schon mal gefragt, warum verdammt nochmal kein einziges Foto existiert, welches endlich den unumstößlichen Beweis liefert. Und selbst wenn dieses eine Foto heute schon existiert, wir wären darauf angewiesen, dass es vom Staat, Militär oder einer Forschungseinrichtung veröffentlicht wird. Genau diese Probleme will das Team von Sky360 lösen. Sie entwickeln Kamerastationen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch Anomalien im Luftraum erkennen und aufzeichnen können. Dabei kommt ebenfalls eine hochauflösende und zudem schwenkbare Zoom-Kamera zum Einsatz, damit endlich das eine entscheidende Foto geschossen werden kann. Auch Videoaufnahmen sind möglich, weitere multispektrale Sensoren vorhanden und auch eine Triangulation mit mehreren Messstationen ist möglich, um Messfehler auszuschließen. Zudem ist das Ganze privat, selbstfinanziert und dadurch vollständig unabhängig. Jeder Interessierte oder auch Zweifler kann eigenständig die Messmethode und die dahinterstehende Software transparent nachvollziehen. Wir sprechen heute mit Richard vom Team Sky360, der euch sehr detailliert, auch technisch, erklären wird, wie das Ganze funktioniert und warum wir glauben, dass dieses Projekt das vielleicht wichtigste in der modernen UAP-Forschung ist. Los geht's! Hey ho allesamt, Massa von Sagenhaft und Sonderbar hier. Wir haben heute Richard von dem Projekt sky360.org bei uns zu Gast. Und wir möchten einfach darüber sprechen, weil es gibt da schon einiges im englischsprachigen Raum, im deutschsprachigen Raum bisher, glaube ich, noch nicht so viel. Und wir würden Richard dazu einfach mal befragen, was ist das, was ist die Zielsetzung, was steckt dahinter, welcher Gedanke? Und deswegen erstmal willkommen, Richard. Willst du ein bisschen was zu dir sagen?
Ja, grüß euch, hallo alle zusammen. Vorweg, ich bin Österreicher, also wenn mein Dialekt nochmal vielleicht nicht rüberkommt, bitte anfragen. Also Sky360, wie ihr das ja auch schon gesehen habt, geht es natürlich um UAPs oder UFOs. wo fange ich da an? Ich meine, ihr wisst ja, dass die ersten im zivilen Raum gefundenen Dinge oder erkannten Dinge in den 40er Jahren stattgefunden haben. Manche mögen noch weiter zurückgehen bis in die Nürnbergzeit. Also hat irgendwie etwas unsere Menschheit begleitet über eine sehr lange Zeit und es als Fäden und Gespinste und wie man halt so Pareidolia sagt, das lässt sich meiner Meinung nach nicht über so einen langen Zeitraum aufrechterhalten. Also wenn man dem Weihnachtsmann glauben möchte und das Kindern erzählt, spätestens im Kindergarten kommen drauf, dass das alles doch nur eine Story war. Diese UFO, diese UAP-Geschichte, wie man heutzutage darüber redet, ist irgendwie, das hat was Geheimnisvolles. Und es ist messbar. Und das ist das, was mich persönlich am meisten daran interessiert. Ich komme aus dem Engineering-Bereich. Dass es Dinge gibt in unserem Himmel, in unserem, ja, was unsere Erde umgibt, war mir schon früh klar, weil wenn ich in den Sternenhimmel schaue, in einer sehr klaren Nacht, dann sehe ich immer wieder Dinge, die weder Satelliten noch, ja, Flugzeuge oder Sternschnuppen sein können. Also Dinge, die man so einfach nicht erklären kann, wie 90 Grad, Winkel, Flugbahnen etc. Und das ist das, was mich als Engineer hier total reizt.
Ich möchte gleich mal dazwischen grätschen. Ich möchte gar nicht so sehr in diese Richtung jetzt gehen, aber hast du denn irgendwelche persönlichen Erfahrungen mit einem UFO oder mit einem UAP machen können, vielleicht in der Vergangenheit?
Naja, also so unmittelbare Erfahrungen, wie das viele beschreiben mit Landungen oder mit direkten Kontakt, das kann ich leider nicht vorweisen. Naja, aber was ich sehe, wir sind im Sommer sehr oft in den Alpen, auf Sommerfrische, und da hat man einen sehr schönen, klaren Nachthimmel. Und da muss ich nicht lang meditieren. Es würde wahrscheinlich auch helfen. Aber wenn man einfach nur ruhig sitzt und sich diesen Sternenhimmel auf sich wirken lässt, dann bekommt man so quasi ein unscharfes Auge. Also man fokussiert nicht auf einen einzelnen Stern, sondern man kriegt quasi einen breiten Blick. Und damit werden Bewegungen wahr, die man vielleicht sonst übersehen hätte. Und da kommt fast jeden Abend etwas Merkwürdiges vor.
Das stimmt. Bin ich bei dir. Also alleine Satelliten jetzt mal konkret, Kometen, Meteore, die fliegen keine Kurven.
Nee, die haben ja ballistische Bahnen, ja.
Genau, in der Regel ist es eine Linie. Auch wenn man Langzeitbelichtungen macht, sieht man ja, das ist eine gerade Linie, die den Himmel durchstreift. Und alleine wenn da schon etwas seine Position ändert, dann ist ja schon mal die Frage, okay, trifft nicht zu für Komet, trifft nicht zu für Satellit, trifft nicht zu für Flugzeuge. Das
genau.
Bestimmte Rahmenbedingungen noch natürlich, aber schon grundsätzlich kann man es ja relativ schnell eingrenzen, dass mehrere Dinge, die offensichtlich wären, ausschließbar sind. Und dann ist ja die Frage, was bleibt da über und wie lässt sich das erklären? Und da bin ich definitiv bei dir, dass da schon einige Fragen offen bleiben. Und so wie ich es verstanden habe, ist euer Ansatz, dass nicht sich nicht darauf zu verlassen, dass Militär oder sonstige Forschungseinheiten da jetzt Daten liefern, sondern ihr wollt das selbst machen, oder?
Exakt. Ja, ich meine, 70 Jahre warten ist genug. Naja, aber du hast vollkommen recht. Es geht in dem Fall um Observational Science. Das heißt, nicht reproduzierbare Experimente, sondern durch Beobachtung und Statistik. Das heißt, wir beobachten mit einem sehr feinen Netzwerk von, ja, unser Ziel ist 150.000 Stationen weltweit aufzubauen, sodass Triangulierung einfach möglich ist und dass auch keine Blindspots mehr übrig sind. Aber es bleibt Observational Science. Das heißt, wir sind auf die Beobachtung reduziert. Wir haben uns auch als Paradigma, kann man sagen, gesetzt, passiv zu bleiben. Das heißt, wir senden keine Lasers hoch, wir schicken keine RF-Signals weg, wir machen auch nur Passive Radar. So gesehen glaube ich, dass Observational Science uns hier, wie du zuerst richtig gesagt hast, durch Ausschluss vom Bekannten zum richtigen Ziel führt.
Warum wollt ihr nicht eingreifen? Also was ist der Hintergrund, dass ihr nichts senden wollt, nichts emittieren wollt?
Stell dir vor, als wenn die Hypothese richtig ist, dass UAPs nicht human sind, sondern eine fremde Intelligenz darstellt, dann wäre das etwas kontraproduktiv, wenn wir unsere Standorte permanent signalisieren würden. Hm. Es würde fast wie Landungspunkte auf der Erde darstellen, wo diese ausweichen würden. Und genau das wollen wir nicht. Also falls diese Hypothese richtig und zutreffend ist. Und genau das wollen wir herausfinden.
Bevor wir gleich so konkret, was für Apparaturen das sind, wie die messen, welche Daten dabei erzeugt werden können, erstmal nochmal, wer hat damit angefangen? Wer hat die Grundidee erschaffen? Wie habt ihr euch gefunden? Also wie kommt sowas zu Gang? Waren das erst einzelne Personen und wie habt ihr euch da zusammengefunden?
Muss ich kurz geschichtlich zurückgreifen, vor zwei Jahren, haben sich zwei Software-Developer, ein Jurist und ein Wissenschaftler getroffen in den USA und haben beschlossen, SkyHub zu gründen. SkyHub existiert nicht mehr, weil sie es nur ein Jahr lang aufrechterhalten konnten. Dann kam die Pandemie und familiäre Probleme, sagen wir so. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits auch Mitglied in dieser Organisation. Und als die Amerikaner dann quasi vor einem Jahr abgesprungen sind, habe ich quasi diese Community, wir waren damals schon 800 Leute, eben in diese neue Organisation hineingenommen. Ja, so kurzer Abriss. Wir sind mittlerweile 1300. Wir haben 6 Developer-Teams, glaube ich 24 Developer. Es entwickelt sich. Unser Ziel ist ja schließlich ein großes. Ich meine, wenn ich mir das jetzt heute noch vor Augen führe, dass wir das einfach so gesteckt haben, 150.000 Stationen, die alle homogen gleich sind, gleich sein sollten, damit auch die Daten, die gewonnen werden, auch vergleichbar sind. So wie du das vorher richtig gesagt hast. Also wenn es Patterns gibt, wenn Deckungsgleichheit vorherrscht, dann kann man daraus Schlüsse ziehen. Und das ist dieses Netzwerk, das ist mit viel Arbeit verbunden im Sinne von auch mit dem Aufbau dieser Community. Also nicht nur die technische Seite ist hier von Interesse für uns, weil wenn es uns nur technisch interessiert hätte, dann hätten wir wahrscheinlich 3-4 Stationen. Lustig wäre es. Aber mit dem Ziel eben, wenn wir diesem Phänomen auf den Grund gehen wollen, dann sollten wir so engmaschig als nur möglich beobachten können. Und da braucht es eine Community dafür. Ja.
Entschuldige bitte, du sagst 1300 Leute, wo sind denn die verteilt? Wo überall befinden die sich?
Ich könnte mittlerweile keinen Blindspot mehr nennen. Ja, Chinesen haben wir keinen, Russen haben wir keinen, interessanterweise. ist ja querbeet über den ganzen Planeten verteilt. Natürlich mit, ich glaube, fast 50% aus den USA und Kanada, 25% aus Europa und die restlichen 25% verteilen sich von Australien, Neuseeland, Südamerika, von Brasilien bis Honduras. Sogar auf den Azoren ist gerade einer. Also
ja,
das schön ist verteilt über den Planeten, was eigentlich gut ist.
War auch mein Eindruck, ich habe die Development-Videos von euch, habt ihr, glaube ich, diese Monthly oder alle paar Monate trefft ihr euch ja via Web-Session und das postet ihr auch auf YouTube auf eurem Kanal. Da hatte ich so ein, zwei Dinger mal versucht zu folgen. Ich komme ursprünglich auch aus der IT, natürlich irgendwann hört es dann bei mir auch auf, aber man hört schon raus, dass da extremer Enthusiasmus hintersteckt und wirklich also großes Know-how, also dafür Respekt, also vom Eindruck her. Erstmal, und das wirkte wirklich wie eine sehr, sehr heterogene Gruppe von Leuten, die von der ganzen Welt verstreut an einer Sache arbeiten wollen. Also es machte wirklich einen super Eindruck.
Also das ist schon ein Anspruch von uns, dass wir sagen, wir möchten ein System entwickeln, das wirklich auch das messen kann, von dem wir versprechen, dass es messen soll. Deswegen ist unser Benchmark auch, die ISS tracken zu können. Das klingt jetzt vielleicht jetzt einfach, aber so einfach ist es nicht, weil sie ist 400 Kilometer vom Boden entfernt. Sie ist maximal nur 100 Meter in größter Ausbreitung mit den Solarpanels. Und das ist ein sehr kleines Objekt vom Boden aus gesehen. Und ein System zu entwickeln, das automatisiert die ISS aufpickt, sie tracken kann und nicht verliert, also auch mit Zoom-Scope Close-Up-Videos zu generieren, das ist, glaube ich, schon einmal. Und das hat auch viele Engineers und Wissenschaftler angezogen, dass wir es auf ein hohes Level gesetzt haben, das quasi schon etwas mehr als Garagenarbeit ist.
Ist aber auch ein schönes Objekt, um zu kalibrieren, ne? Also wenn ihr ja die verschiedenen Positionen habt, das ist ja immer natürlich zum exakt gleichen Zeitpunkt, könnt ihr genau den Ort bestimmen und dadurch könnt ihr ja wirklich die Geräte untereinander kalibrieren. Ist die ISS eigentlich mit Abstand das hellste, klar definierbarste Objekt oder gibt es teilweise andere, die da nochmal übertönen?
Nein, ich glaube, die hat überhaupt nur eine Mac 4 oder so. Nein, es gibt viel hellere auch.
Okay.
Absolut. Also zum Beispiel diese Iridium-Satelliten, die sind näher an der Erde und wenn die Sonne drauf scheint, sind die noch viel heller. Die Iridium-Flares nennen, sagen manche dazu, weil sie sich ja drehen, immer wieder von der Sonne angeschienen und deswegen etwas runterreflektieren und dann wieder mal nicht. Also durch die Rotation entstehen dieses Blink-Muster.
Genau. Wenn wir da eine Freigabe hätten, dann würden wir mal in das Video hier so ein Foto von eurer Anlage einblenden. Das ist ja auch auf eurer Internetseite ersichtlich, dass man sich mal so ein bisschen vorstellen kann, wie das konkret mal als Hardware gedacht ist. Für die Leute, die jetzt nur per Audio zuhören, müsstet ihr dann bitte entweder auf die Seite sky360.org oder halt bei uns auf YouTube mal in den Channel reinschauen. Also das Bild zeigen wir an der Stelle. Aber erklär mal, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für ein Gerät? Wie groß ist es? Was tut es? Aus welchen Komponenten besteht es? Und wie spielt das alles zusammen?
Okay. Also grundsätzlich gehen wir von einer Station aus, einer Messstation, die mehr oder weniger alles im kompletten Spektrumsbereich erfassen können soll. Wir fangen im Moment an mit mit optischen Datenerfassung, weil wir der Meinung waren, dass beim Close-Up-Videos von Objekten, die in unserer Atmosphäre herumfliegen, mehr convincing sind, überzeugend sind, für die Menschheit, sagen wir mal. Also, dass jeder, wenn wir Close-Up-Videos von Flugphänomenen, ich sage es jetzt sehr breit gestreut, also ich will es nicht unbedingt UFOs sagen, weil ich auch nicht weiß, wie das Ding wirklich immer aussieht. Viele reden von Saucern, viele reden von Tic-Tacs. Diese Fülle an verschiedensten Formen ist auch ein bisschen irritierend, finde ich, für mich. Also es zu akzeptieren, dass die Fülle so groß sei. Also mir kommt auch wenn ich mir Skinwalker Ranch zum Beispiel ansehe, hier auch eine gewisse Trickster-Geschichte herein, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Also sehen wir wirklich das, was wir glauben zu sehen? Ja, also so gesehen haben wir uns zuerst auf die Visual-Optik konzentriert. Das heißt, wir machen ein Fischauge, das 24/7 360 Grad Hemisphäre scannt mit einer Kamera, die eigentlich aus der Astronomiebereich kommt. Sie ist relativ gut hochauflösend, aber wichtig ist ein großer Chip und damit können wir auch eine große Optik drauf werfen und dadurch kriegen wir auch diese große optische Auflösung, sodass wir auch die ISS sehen können. Und das ist etwas, wenn ich jetzt kurz eine Side Note machen darf, ich kriege immer wieder die Frage, warum wir keine guten UAP-Videos haben, wo doch so viele Smartphones im Umlauf sind. Und die Antwort ist ganz einfach, weil Smartphones ganz, ganz kleine Optiken drauf haben. Die sind gerade mal 5 mm Durchmesser. Unsere Optik ist etwa 30 mm im Durchmesser. Im erfassbaren Lichtbereich. So gesehen können Smartphones nicht das auflösen, zum Beispiel, was du mit menschlichem Auge im Nachthimmel siehst.
Ja.
Also das fragen sich viele. Warum sehe ich am Nachthimmel so viele tolle Sterne und mein Smartphone sieht nichts davon, wenn ich ein Foto davon mache? Und das liegt einfach an der Kleinheit der Optik. So, Xen, also ich komme nochmal zurück. Ja, die Station soll in erster Instanz optisch aufgebaut, also mit optischem Instrumentarium aufgebaut sein. Das ist ein Fischauge, das 24-7 die Hemisphäre scannt. Und ein dazugehörige, wir nennen sie die PTZ. Das ist ein Pan-Tilt-Head. Das ist etwas, was man steuern quasi durch Horizontaldrehung und Vertikaldrehung steuern kann. In dem Ding drinnen ist ein kleines Scope verankert. Es ist ein 750 mm Reflektorscope. Und dann sitzt wieder eine Kamera. Und so gesehen können wir quasi durch die Fischauge, wo sie halt ein Event wahrnimmt, können wir sagen, okay, das ist mit der Elevation und der Azimutwinkel, können wir die PTZ hin dirigieren. Und wir kriegen ungefähr 40-fachen Zoom auf was immer näher als die ISS an der Erde ran ist.
Ja. Also PTZ steht für Pan Tilt Zoom, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Also im Grunde genommen wäre das wie ein Gimbal, wenn man jetzt mal so auf den Foto-Video-Bereich kommt, ist es wie ein Gimbal, also eine Kamera, die sich wirklich physisch bewegen kann und nicht nur digital, ne?
Ja.
Und also wenn ich es jetzt verstehe, die Rundum-Kamera soll es detektieren, nur verstehen, da ist etwas Anormales. Ich denke mal, eine Software dazwischen checkt dann, okay, da habe ich eine Anomalie.
Ja.
Und dann wird sozusagen das Gimbal, also PTZ, mit der hochauflösenden Zoom-Kamera sofort möglichst schnell drauf und verfolgend drauf gezeigt. So kann man es
verstehen. Genau, das ist die Idee, ja.
Ja, also ich finde es einen genialen Ansatz. Einfach, weil die Kombination gut ist, ne?
Ja, er ist per se nicht neu, der Ansatz. Also wir sind nicht die Erfinder per se. Also es gab schon in den 50er Jahren Leute, die das ähnlich gemacht haben. Und natürlich mit Equipment von damals und entsprechend, ja, war halt auch die Möglichkeiten.
Heutzutage haben wir... Entschuldige bitte, zu diesem Zweck gemacht haben damals schon, ja?
Ja.
Okay. Ja. Ich glaube, die Stärke heute ist an die Software, weil du hast gerade gesagt, klar, Kameras von Handys können es nicht, einmal wegen der Auflösung, einmal wegen der Lichtempfindlichkeit, aber ich finde noch ein extremer Faktor ist, man hält die Kamera nicht 24/7 in den Himmel und hofft, dass was passiert. Und den Part übernimmt ja dann eigentlich die KI, dass ja man eigentlich sagt, man lässt permanent laufen, man muss nicht selber gucken, man muss nicht selbst entscheiden, wann man jetzt Record drückt, sondern die KI entscheidet es und wenn was passiert, dann zack, innerhalb von Sekunden. Das wäre jetzt die nächste Frage. Wenn man einen Vorfall misst, wie lange im Perfektfall in der Endausbaustufe würde von Erfassung bis PTZ, also Gimbal-Kamera, Zoom-Kamera, wie lange braucht die, um sich darauf auszurichten? Ist das schon bekannt?
Ha, okay. Ja. Also, das ist eine gute Frage. Es ist okay. Die PTZ hat eine Geschwindigkeit, ich sage jetzt im horizontalen Bereich von, 8 Sekunden für 90 Grad. Ich mache es jetzt einfach. Eine Sekunde für 10 Grad sind 36 Sekunden für einen ganzen Kreis. Das ist schon etwas, an dem wir noch entwickeln, dass wir das agiler bekommen. Das soll noch schneller gehen. 36 Sekunden für einen Vollkreis finde ich noch etwas zu langsam. Wir arbeiten gerade mit speziellen Microsteppern, also mit Microstepping, sodass wir hier mehr agil werden können und auch gleichzeitig präzis genug bleiben, sodass es noch ein mögliches Tracking ist, dass das Tracking noch möglich bleibt. Jetzt habe ich mich verloren.
36 Sekunden für einen Vollkreis ist
zu viel, genau.
Sagst du aber?
Ja,
Wo wollt ihr
da hin? Ich schätze mal, dass wir es zumindest auf 20 Sekunden runterkriegen.
Aha,
das bedeutet, wenn die PTZ jetzt schlecht gerichtet wäre, zum Beispiel nach Süden, und ein UAP kommt von Norden rein, die Software auf dem Fischauge erkennt einen Event innerhalb von einer Sekunde, um es jetzt einmal sehr elastisch zu sagen. Bis jetzt im schlimmsten Fall die PTZ quasi von der schlimmsten Position, das ist es der Worst Case, was ich jetzt gerade ausrechne, quasi 180 Grad geschwenkt ist, dauert es 10 Sekunden in Zukunft, im Moment noch 18 Sekunden. Das ist so quasi der Worst Case. Es gibt dazu interessanterweise Ansätze, die aus dem Radarbereich kommen, wie man PTZ so positioniert, dass sie leichter und schneller bei Events ankommen. Wie zum Beispiel sogar eine Heatmap-Generierung. Das heißt, über einen gewissen Zeitraum, wenn immer wieder aus gewissen Bereichen Events auftauchen, generiert sich die Software so einen Heatmap-Bereich, also eine Zone, die heißer ist als andere Zonen. Und dann macht es einfach mehr Sinn. Das ist eine rein statistische Geschichte. Wenn da einfach mehr Häufigkeiten sind, dann richtet man die PTZ als Home Position quasi dorthin aus, einfach um schneller zu sein. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zur Software oder zur KI. Was sucht sich die KI denn aus und sagt, hey, das ist relevant? Oder was filtert sie raus? Wo sagt sie, das brauche ich nicht, das ignoriere ich?
Okay, das ist jetzt leider nicht einfach ausgedrückt. Ihr müsst mich jetzt bitte unterbrechen, wenn ich hier zu tief werde. Ich will hier niemanden langweilen.
Nein, immer raus damit.
Okay, stoppt mich einfach. Okay. So, wir gehen von einem Stream aus, der von einem Fischauge kommt. Das heißt, die Hemisphäre ist quasi so ein Fischaugenteil, das wird quasi auf ein Rechteck gemappt. Und man sieht ein Video, das quasi ein schwarzes Rechteck darstellt, aber in der Mitte ist ein Kreis. Und dieser Kreis ist quasi diese Bulb, diese Hemisphäre. Mhm. Es schaut immer alles ein bisschen verzerrt aus. Das macht aber für die Software gar nicht. Als Mensch hätte man vielleicht ein paar Schwierigkeiten, die Dinge zu erkennen, aber als Software ist das vollkommen irrelevant. Wir haben hier drei Level an Erkennungsmomenten. Der erste Level ist ein reines Motion Tracking. Das heißt, wir achten darauf, was bewegt sich hier in der Luft und sei es ein Vogel, sei es was immer, sei auch ein Insekt oder eine Wolke. Egal, was sich bewegt, wird beobachtet. Ja, das heißt, was ja leicht ist, weil das ein Stream ist und die Software muss quasi nur diese einzelnen Tracks speichern, zwischenspeichern, als gerade im Moment auftretende Bewegungen. So, der zweite Level ist eine Kinematikanalyse. Das heißt, wir achten darauf, wie diese Tracks sich entwickeln. Sind es Tracks, wie Massa ursprünglich gesagt hat, Flugzeuge fliegen gerade. Ja, oder leichte ballistische Kurven, aber sicher keine 90-Grad-Winkel. Und aufgrund des reinen Bewegungsverhaltens kann man auch schon Rückschlüsse ziehen, was es sein könnte. Und der dritte Level ist dann wirklich eine optische Erkennung. Aber noch vom Material des Fischauges. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Eine 747 auf 30.000 Fuß, das ist die normale Flughöhe, wird ungefähr mit 10 bis 15 Pixel aufgelöst. Das ist sehr klein. Ja? Also man sieht eigentlich ich zeige es euch nicht, weil es schaut einfach zu krass aus. Es ist sehr klein, also 15 Pixel ist... Ich meine, ihr wisst vielleicht, was 15 Pixel sind, aber 15 Pixel sind vielleicht nur 5 mm auf dem Bildschirm, sage ich jetzt einmal, auf dem Desktop. Ja. Und daraus etwas schließen zu können, ist optisch schon schwierig. Und so haben wir jetzt im letzten Jahr Trainingsmaterial gesammelt. Wir haben im Moment 4 Terabyte an Trainingsmaterial und die werden gerade verarbeitet im Sinne von, dass für jeden Event, der entstanden ist, der aufgezeichnet wurde, ein kleines Bild pro Frame abgespeichert wird. Im Moment haben wir die ersten 10.000 Bilder durchgearbeitet. Die wurden gelabelt von menschlichen Mitarbeitern, also Assistants, die quasi einfach nur optisch geschaut haben, könnte das ein Flugzeug sein oder könnte das ein Vogel sein. Sieht aber den ganzen Track, also die ganzen Bewegungsspuren. Das heißt, wenn du so ein Bild vor dir hast, was nicht groß ist, gerade mal 30 Pixel, das ganze Bild, das ist sehr klein, das ist eine kleine Briefmarke und drinnen ist ein kleines Bild. Und du spielst dann quasi vor, dann siehst du es quasi durchlaufen, wie so ein Daumenkino. Okay? Und aufgrund dieses Bewegens und aufgrund dessen, was du vielleicht an Merkmalen wahrnimmst als Mensch, kannst du sagen, das schaut jetzt eher nach einem Vogel aus oder das schaut eher nach einem Flugzeug aus. Und jetzt ist der nächste Schritt, dieses ganze Material, das jetzt gelabelt wurde, das aber jetzt noch weitergeht, also der Labelprozess hat gerade erst begonnen, wird dann eben durch ein Machine Learning Modell durchgecrunched, sagen wir mal, durchgejagt. Da gibt es verschiedene Modelle, die wir benutzen wollen. Wir benutzen einerseits ein Per-Image-Modell, das quasi jedes einzelne Bild für sich betrachtet und sagt, was könnte es sein? Oder passt es zu den Patterns, die ich bereits gelernt habe? Und das andere Modell, das wir jetzt morgen haben, ist ein, sondern jetzt fällt mir der Wortbegriff nicht ein. Ich beschreibe es mal. Es nimmt eine Zeitspur von einem und denselben Objekt als ein Lernpaket wahr. Das heißt, man kann das, was wir eben durch aufgenommen haben, in den Trainingsmaterialien abgespeichert, in Einzelbildern haben, ist, wir wissen, von einem bestimmten Track irgendwo aus der Zeit gegriffen, der vielleicht 200 Frames lang war, haben wir 200 Bilder davon und können auch sagen, durch einen menschlichen Betrachter, dass das zum Beispiel jetzt ein Flugzeug war. Und die Idee ist, dass wir ein neurales Netzwerk damit haben, was relativ schnell von sehr frühen Frames an, ich sage jetzt mal innerhalb von ein paar Sekunden, bereits erkennen kann mit einer Probability, was es sein könnte. Es geht immer nur um Probabilities. Es geht niemals darum zu sagen, ja, das ist sicher ein Flugzeug oder eine Drohne, sondern es gibt immer Prozentwerte dazu. Und diese drei Levels, die ich gerade beschrieben habe, liefern uns jedes Mal einen Prozentwert. Und darüber gibt es ein sogenanntes Master-Control-Programm. Da werden es ein paar Grinsen, die noch Tron kennen aus den 70ern. Das Master-Control-Programm beobachtet das und bekommt quasi zu jedem Zeitpunkt, in jedem Frame, das ist 20stel einer Sekunde, Probability-Meldungen von jeglichem Zeugs, was sich in der Luft bewegt. Und kann damit selber beschließen, wo steht die PTZ gerade, welche Event ist im Grunde am interessantesten. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass in der Luft irrsinnig viele Sachen gleichzeitig fliegen. Wir haben immer Vögel, Flugzeuge, Insekten gleichzeitig. Und dann haben wir natürlich noch Bäume, die sich bewegen und so weiter. Es gibt immer Events, die da sind. Und gerade so ein Multilevel Probability-System ist das, was alle im Moment wirklich als die Lösung sehen, wie wir dem nahe kommen, dem Thema.
Das ist auch wahrscheinlich enorme Rechenkapazität, die ihr da braucht. Ne? Also je mehr Rechenkapazität ihr wahrscheinlich habt, desto genauer, schneller, präziser könnt ihr da wahrscheinlich vorgehen, oder?
Klar. Ja. Also das passiert im Moment alles auf diesen NVIDIA Jetson Boards. Nur haben wir da im Moment ein Procurement-Problem. Die sind kaum zu bekommen. Mhm. Und wenn, dann nur sehr teuer. Also da im Moment ist ein großes Desaster, was Hardware betrifft.
Ja. Als du das so alles erzählt hast, da schwirrte mir so ein Video, was bei YouTube seit, ich glaube, 2015 rumschwirrt. Das ist so ein Video, wo einer der ersten autonom fahrenden Tesla durch Paris fährt und so permanent in Echtzeit Menschen, Fahrräder, Auto, Busse erkennt und die dann auch deren Geschwindigkeit misst und vorhersieht, wann sie wo langfahren könnten mit Wahrscheinlichkeiten etc. Das ist ja eigentlich das Herz dieser ganzen autonomen Fahrgeschichte. Und so gerade die Bilder kamen mir auch so im Kopf. Das ist im Grunde genommen ja eigentlich, ihr macht das Gleiche, ne? Ihr versucht es zu erkennen, Wahrscheinlichkeiten zu erfassen, vorherzusagen. Wenn es sich dann anders verhält, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es anormal ist. So verstehe ich es gerade. Ich kann mir erahnen, was da softwaretechnisch dahinter steckt. Ich sagte, ich komme ursprünglich aus IT, bin zwar kein Programmierer, aber ich habe mal mit Teams zu tun gehabt, die wirklich selbst dann programmieren und ich ahne, was da für Gehirnschmalz hintersteckt. Vor allem das, was ihr da haben wollt, das kann man sich ja nicht irgendwo runterladen, ein bisschen anpassen, sondern ich denke mal, ihr programmiert das wirklich von der Pike auf, oder?
Ja, alles von Scratch. Ja. Klar, wir verwenden Libraries, wir verwenden Datenbanken, die es natürlich schon gibt, klarerweise. Aber ja, algorithmisch ist alles von Scratch.
Vielleicht nehme ich jetzt was vorweg, Marcel, aber wie finanziert sich denn das Ganze?
Ja, eigentlich gar nichts. Und das ist das Schöne daran. Es braucht nämlich keine Finanzierung. Wir haben es als NGO aufgesetzt, haben eine Community, die wir betreuen, die quasi unser Pool darstellt für Entwickler, aber auch Stationeers, aber auch Leute, die mit uns diskutieren und uns Ideen geben. Mhm. Und vielleicht auch der eine oder andere Insider. Also es ist schon passiert, Insider-Informationen zu bekommen und diese Person dann war dann gleich wieder weg. Also es gibt Drops, interessante. Unsere Entwickler contributen, also unterstützen das Projekt ja, indem sie ihre Zeit selber bei ihre Zeit und ihr Wissen beitragen. Also jeder macht das, was er am besten kann. Und wir schauen, wo diese Funktion am besten hineinpasst, wo der größte Bedarf auch besteht. Dort fühlen sich die Leute auch meistens am wohlsten. Das heißt, auf der Seite, was die Entwickler betrifft, brauchen wir keine Finanzierung. Bei der Hardware schaut es ein bisschen anders aus, weil wir müssen nämlich sehr viel Hardware testen. Wir haben schon einiges an Hardware geschrottet auf dem Weg dorthin. Deswegen haben wir auch Patreons. Ihr findet es auf unserer Webseite skyhysics.org, auch unsere Channels, und dort gibt es, glaube ich, erst als ersten den Patreon-Channel, wo wir über jeden sehr, sehr dankbar sind, der uns ein paar Euro monatlich zukommen lässt, weil es das uns ermöglicht, Hardware zu testen. Und die Hardware, die wir testen wollen, ist oft von einer derselben Charakteristik oder von, wenn es jetzt SDR zum Beispiel geht, Passive Radio, da müssen wir gleich mehrere Dinge testen. Das heißt, es reicht nicht, ein einziges Instrumentarium anzuschaffen und sagen, okay, bei dem bleiben wir jetzt, sondern wir müssen hier immer auch mehrere besorgen. Und das Lustige dabei da ist, dass natürlich auch die Entwickler quer über den Planeten verteilt sind. Das heißt, das eine schickt man nach Deutschland, das andere schickt man nach Frankreich, das dritte schickt man nach USA. Also das ist aber etwas, was wir, glaube ich, durch Patreons im Moment noch finanzieren können. Und den Aufbau der Stationen selbst übernehmen unsere Community-Mitglieder. Das heißt, wenn einer eine Station aufbaut, investiert er sein Geld und seine Zeit hinein. Er bekommt von uns die Liste, die Bill of Material. Er kann sich natürlich auch über den Zeitraum ausbauen. Das heißt, er muss nicht gleich viel Geld ausgeben. Er kann quasi auch mit, im Moment reden wir etwas unter 1500 Euro als Start im Moment. Es ist etwas viel noch. Ich hoffe, dass uns hier die Zeit etwas entgegenkommt, aber im Moment ist Hardware sehr schwer zu bekommen und wenn dann auch sehr teuer. Also ich wünsche mir gern die Zeiten von vor 2 Jahren zurück, als Dinge noch leichter zu bekommen waren.
Ja, das stimmt.
Aber ich hoffe, es muss sich ändern.
Zu dem Punkt nochmal eine ganz offene Idee und ich will auch nicht nahe treten in strategische Entscheidungen. Ich weiß, was da wahrscheinlich für genau bedachte Entscheidungen auch hinterstecken. Aber habt ihr mal überlegt, verfügbare Hardware wie zum Beispiel Kamera mit großen Sensoren irgendwie so zugänglich zu machen, auszulesen, dass zum Beispiel, ich habe hier eine spiegellose Kamera, ich habe Weitwinkel, ich habe Zoom-Objektive, ich habe einen Gimbal. Mal so frei aus der Tüte gesprochen, wäre es denkbar, bestehende Hardware, die vielleicht so im Privat-Consumer-Bereich wären, so an solche Systeme anzubinden oder ist das zu komplex und mit einer Einbindung an Hardware etc.?
Naja, grundsätzlich kann unsere Software mit allen möglichen Hardware-Dingen umgehen. Wir verwenden Indie-Protokoll, also Indie-Server als Hardware-Layer und können damit auf die komplette Bandbreite von astronomischen Instrumentarium zugreifen. Geht sogar bis hin zu Webcams. Die Frage ist nur, was ist die Sinnhaftigkeit dahinter? Wenn du jetzt auf der einen Seite unsere Kameras und unsere Optiken verwendest und eine Auflösung hast, dass du bis zur ISS hochkommst, was macht dann jemand, der ein System hat, mit dem er mit einer Webcam arbeitet, wo er vielleicht nicht mehr sieht als 5 Kilometer weit?
Ja.
Das sind reale Distanzen. Ja? Erstens mal, wenn wir jetzt zurückgehen würden auf Webcams, dann müssten wir nicht 150.000 Stationen auf der Welt aufbauen, sondern wahrscheinlich 50 Millionen.
Ja.
Weil wir einfach dann, im Moment hat jede Station etwa eine Reichweite von 30 Kilometer Radius, also 60 Kilometer Durchmesser Ring, kann man sagen. Es geht ja eher schräg nach oben. Und so sehen wir, dass das Netz optimaler ist, wenn quasi zumindest alle 30 Kilometer eine Station voneinander ist. Wenn jetzt Webcams ins Spiel kommen, dann wären das jetzt sehr, sehr viele kleine Stationen. Wir würden hier nicht so eine einfache Abdeckung bekommen. Vor allem nicht in der Zeit, wir wollen es innerhalb von 10 Jahren schaffen. Ich glaube nicht, dass das 50 Millionen überhaupt irgendwie erreichbar wäre. Und wir sehen auch, und das, ich verstehe deinen Punkt dabei, der Kostenfaktor per se. Und jetzt ist unsere Argumentation hier, es muss nicht jeder Einzelne, der so eine Station haben möchte, alles selbst finanzieren. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit von Stewardships. Das heißt, die Idee, das ist im Moment nur Idee, Finanzierung zu bekommen für Stationen in bestimmten Gebieten, also Hotspots. Ich sage jetzt mal der Küste Kaliforniens entlang oder der, auch im deutschen Bereich, in Deutschland, glaube ich, da gibt es auch irgendwelche Hotspots, habe ich mal gehört. Vielleicht auch Kernkraftwerknähe. Das heißt, wenn jemand möchte, dass dort eine Station aufgebaut wird, aber selber nicht dort wohnt, aber jemanden vielleicht in der Community findet, der in der Gegend wohnt, der auch eine Station haben möchte. Also wir wollen hier ja Community mit Community arbeiten lassen. Ja. Und der zweite Level ist, dass einer, der selber eine Station haben möchte, es nicht unbedingt alleine finanzieren muss, weil er vielleicht Freunde findet, die in seiner Nähe wohnen, in seinem Ort wohnen. Weil, wie gesagt, wir brauchen nur alle 30 Kilometer Station. Das macht keinen Sinn, wenn der nächste Freund 2 Kilometer weiter die gleiche Station aufbaut. Ja. Also so gesehen ist ein Grouping von Leuten schon das, was wir ja auch in unserer Community versuchen, den Leuten nahezubringen, Leute zusammenzubringen.
Und man muss ja auch mal sagen, es wäre doch ein super Forschungskonzept für Universitäten etc. Und da sind ja 1.500 oder 5.000 Euro jetzt mal auch nicht wenig, aber nicht die Welt vielleicht für eine Privatperson. Aber ich glaube, da seid ihr auch irgendwie dran und in Kontakt, oder?
Ja, wir sind bereits in Kontakt. Wir haben bereits einige Gespräche geführt. Ich glaube, jetzt die nächste Station in einer deutschen Schule wird in der Nähe von, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in der Nähe von Osnabrück auf eine Schule kommen. In den USA gibt es auch Ideen, wir haben schon mit Schuldirektoren gesprochen, die diese Idee gut finden und sofort aufspringen und auch das Budget dafür hätten. Es ist noch so, dass wir uns noch in einer Vorphase befinden. Wir entwickeln gerade die erste Alpha-Version, die im September rauskommen soll. Das heißt, erst ab September hätten wir ein System, das jemand wirklich auch, im Moment kann man es natürlich nachbauen, aber im Moment sind es eher unsere Beta-Tester. Ja. Wenn wir von einer Schule reden, dann kann ich nicht mehr vom Beta-Test reden, dann muss das Ding zumindest durch den Beta-Test zumindest einmal durch sein. Und ja, davor stehen wir noch.
Aber diese Hemmschwelle, sich jetzt das anzuschaffen, sich da reinzuarbeiten, ist wahrscheinlich auch viel mit Software und das wird doch nicht alles sofort beim ersten Mal klappen. Das ist jetzt ja nicht wie einen IKEA-Schrank aufbauen, denke ich mal. Ist aber für Schulen, Universitäten ist es ja was ganz anderes. Das kann ja ein Projekt sein und deswegen sage ich auch, ein Projekt, klar, das ist ja wirklich, wir nehmen eine Gemeinschaft, wir arbeiten da Wochen, Monate dran und wir haben das Ziel, dass wir es hinstellen. Wir sehen ein Ergebnis, wir können dann immer wieder darüber sprechen. Also es bietet sich ja perfekt. Und jetzt auch mit der ganzen Dynamik, die in den letzten 2, 3 Jahren da reinkam. Also, weil du sagst, ich halte es für unwahrscheinlich mit 50 Millionen, da mach dich irgendwie so. Ja, für heute sicherlich, aber ich will immer wieder betonen, vor 5 Jahren hätten wir hier in diesem Kreis nicht gedacht, dass das passiert, was hier gerade passiert. Ja. In der Art und Weise in Amerika zwar noch mehr als im deutschsprachigen Raum, aber der Ton ändert sich. Und wenn sich der Ton ändert, dann ist die Hemmschwelle geringer für Leute, sich da auch mal richtig mit zu beschäftigen, statt dass es immer diesen Giggel-Lächerlichkeitsfaktor hat. Und das schwenkt. In Deutschland wahrscheinlich am allerletzten, aber es auch hier passiert es so langsam.
Und du kennst Österreich noch nicht.
Okay. Ja, wir kennen die Rabbit Hole-Kollegen vom Podcast Rabbit Hole. Die kommen ja auch aus Wien. Mit denen haben wir letztens noch gesprochen. Die haben gesagt, genau, Österreich ist da auch ganz oben mit bei. Aber Hakan Kayal wollte ich dich fragen. Kennst du den aus
Würzburg? Ja, Professor Kayal, ja.
Das wäre vor 5 Jahren unmöglich gewesen. Und dass es das gibt und dass wir alleine sagen dürfen, da gibt es jemanden in Deutschland, der beschäftigt sich ganz seriös, ganz sachlich, ganz... Keine grüne Männchen, sondern da sind Dinge, das ist Nuts and Bolts, wir wollen es messen und den Anspruch habe ich als Wissenschaftler. Diese Aussage, die hätte er wahrscheinlich vor Jahren nicht treffen können. Klar, er kriegt heute, glaube ich, auch noch nicht sonderlich viele Gelder, aber dennoch, es wird akzeptiert, es wird nicht lächerlich gemacht, er tritt im Fernsehen dazu auf. Also das meine ich, da passiert gerade viel und ich bin da echt zuversichtlich, dass da gerade in diesem Schul-Uni-Sektor bei euch da großes Potenzial drin steckt.
Ja, also da, akademische Peers, total wichtig, keine Frage. Es braucht so Frontfigures wie Avi Löb oder Kayal, die sich hinstellen, oder österreichischer Professor Svozil, die sich hinstellen und sagen, hey, wir können hypothetisieren darüber, wir können ewig diskutieren oder wir setzen uns hin und messen das Zeug und schauen uns mal an, was wir hier herausfinden können. Ohne Vorbelastung, ohne zu sagen, es sind gleich Aliens. Ja? Das ist ja das große Problem, dass, sagen wir, die akademische Welt damit hat, dass diese Assoziation mit Aliens immer gleich da ist, immer die kleinen grünen Männchen. Und ja, das ist halt dieser Rucksack, den wir seit 70 Jahren halt schleppen. Jetzt versucht man es halt mit einem neuen Wort, mit UAP, und mal nicht über Aliens zu reden, mal schauen, was ist das Zeug überhaupt, was da wirklich rumfliegt.
Ja. Man muss auch immer wieder erklären, wenn man sich mit dem Thema UFO oder UAP beschäftigt, dass man nicht per se von außerirdischen Lebensformen redet, sondern von einem unbekannten Flugobjekt, wo immer zur Hölle es auch herkommt. Also man muss immer wieder sich erklären, wenn ich immer sage, ich beschäftige mich mit diesem UAP-Thema, UFO-Thema, da kommt gleich ein Grinsen und dann kommt irgendwie so kleine grüne Männchen, kommt irgendwas hinterher und ich sage, nein, Mann, nein, erstmal gar nicht. Ne? Das heißt gar nichts. Ich habe ja auch, als ich 16 Jahre alt war, ich habe es im Podcast hier schon oft erzählt, als ich 16 Jahre alt war, habe ich ihn mit meiner damaligen Freundin und mit einem Kollegen zusammen, nachts beim Zelten, haben wir ein Dreieck am Himmel gesehen, das sich verdammt strange bewegt hat. Und es war sehr, sehr deutlich zu sehen. Und damals mit 16 hatten wir mit diesem Zeug noch nichts am Hut. Ne? Da gab es ja kein, für uns zumindest, wir hatten kein Internet, wir hatten nichts, mit den solchen Dingen hatten wir nichts am Hut. Ne? Vielleicht mal im Fernsehen einen Film gesehen, aber dann hatten wir nicht so ein Dreieck irgendwie. Damals im Fernsehen so ein Dreieck gesehen, bekannt. 96 nee. Oder so, 95, 96, so diese Dreiecke, die waren da noch nicht so modern, glaube ich. Und ja, habe ich auch nicht irgendwie, ich sage auch nicht gleich, dass ich da Aliens gesehen habe oder so, oder irgendwelche Außerirdischen, ne? Das ist.
Aber eine Frage an dich, wenn du so ein Ding siehst und du kannst von außen ja nicht reinsehen, du siehst nur ein Objekt am Himmel, aber es reagiert, es bewegt sich, es reagiert auf irgendetwas, hat doch was mit Intelligenz zu tun. Und dann haben wir ein Problem. Weil in dem Moment, wo nämlich Wissenschaftler nachweisen oder zugeben müssen, dass erstens, da fliegt etwas, was nicht von uns ist, und zweitens, es bewegt sich intelligent, dann haben wir schon ein Thema mit Alien. Und es ist egal, wie wir es bezeichnen, von mir als rote Frösche. Ja? Es ist nicht human. Es sind nicht wir.
Genau, Alien heißt ja erstmal nicht extraterrestrisch, Alien heißt ja fremdartig,
unbekannt.
Nicht menschlich, unbekannt. Exakt, und also nur mal so, wir haben, wann war es denn, vor eineinhalb Wochen war doch Brasilien, die zweite Anhörung, jetzt nach US-Senat kam jetzt ja Brasilien, die US-Senatler, das, ja, da kann man jetzt nochmal einzeln drüber sprechen, das war ja, ja, eher so eine Farce. Also da waren auch zwar interessante Sachen bei, aber sie haben sich relativ gediegen gehalten. Aber in Brasilien, die Dinge, die da genannt wurden, allein die offizielle UFO-Nacht Brasiliens, da gibt es ja über den Freedom of Information Act ein offizielles Dokument, wo die sagen, da sind 14 oder 21 Objekte, etliche Jets haben die verfolgt, sie wurden per Radar erfasst, sie haben ein intelligentes Flugverhalten, sie haben ihr Verhalten gespiegelt. Sie haben sie nicht einholen können, sie sind hinter denen geflogen, haben sie verfolgt und dann auf einmal, zack, waren sie weg mit einer abnormalen Geschwindigkeit. Also alleine dieses Ding muss man sich doch eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich meine, was will man? Fast noch mehr. Und
das würde man gerne in Europa hören, sowas, gell?
Ja. Der Unterschied ist auch zu der, ich finde die amerikanische UFO-Anhörung, das in Brasilien war ja keine Anhörung jetzt in dem Sinne, wie es in Amerika war, es war ja so eine Veranstaltung anlässlich des Welt-UFO-Tags oder wie sie das nennt. Ne? Und der Unterschied war ja, dass in Brasilien auch viele zivile UFO-Forscher geladen waren und die ihre Fälle da dargelegt hatten, die mega, mega spannend und interessant sind und auf jeden Fall erforschenswert sind. Und in Amerika war das alles so von staatlicher Seite, von Militär und etc. pp. Ne? Das war der kleine Unterschied. Das Ding in Amerika war eigentlich so gut wie nichts. Nichts, was wir sowieso schon wussten oder auch nicht wussten, und also so viele Überraschungen gab es da nicht. Also es war eigentlich wie erwartet, aber es war natürlich eine sehr gute Sache, wegen der Sache an sich, dass es stattgefunden hat. Das ist ja schon mal, das ist schon mal der wichtigste Punkt. Ob das Ding war natürlich, wie gesagt, war eigentlich nichts. Aber dass es stattfindet, ist natürlich, das ist der Punkt. Das muss passieren. Das muss stattfinden und es muss seriöse Veranstaltung, seriöser Kongress. Und was sie da jetzt gesagt haben, ist jetzt beim ersten wahrscheinlich erstmal sowieso irrelevant. Die haben ja nichts, Neues uns verraten jetzt im Prinzip. Ne? Aber es hat stattgefunden und das ist wichtig.
Absolut das richtig,
muss hier auch passieren. Ne?
Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man diese Hypothese, dass es sich hier um nicht humane Intelligenz handelt, nur mal in den Raum stellt, nur als Option offen lässt und sagt, okay, es könnte sein, dass, dann verstehe ich natürlich den DoD schon, wenn sie sagen, okay, wir sind, unsere pure Existenz ist ja der Schutz unserer Nation. Und falls wir wirklich, sollte es wirklich der Fall sein, dass es sich hier um nicht-humane Intelligenz dreht, dann müssen wir Vorkehrungen dafür treffen. Oder zumindest die Sensorik oder die Instrumentarium dafür entwickeln, um das nachweisen zu können, das tracken zu können, vielleicht sogar Countermeasures zu unternehmen. Und genau an dem Punkt hatschen nämlich die Amerikaner aufgrund ihrer Angst, dass diese nicht-humane Intelligenz vielleicht wissen könnte, was die Amerikaner bereits wissen, was ich relativ lächerlich finde, weil angesichts von Nuclear Bases, die einfach ein- und ausgeschaltet werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Intelligenz irgendwie das entgegen kann.
Malmström meinst du, ne? Also Malmström, den Vorfall.
Malmström, ja.
Oder die Russen hatten ja einen ähnlichen Vorfall.
Ja. Robert Sellers, das ist ja der, der da anwesend war, ist ja auch Freedom for Information Act, ist ja auch dann offiziell Dokumente zu rausgekommen. Sie sagen zwar nicht exakt genau das, aber es gibt schon konkrete Hinweise in den Dokumenten, die ja Robert Sellers dann ja untermauert. Also der Werdegang war ja, Robert Sellers hat das behauptet, dann war er ja jahrzehntelang, kann man fast sagen, naja, nette Geschichte, okay. Ja.
Und ziemlich dann allein erst, war er eigentlich,
genau,
kaum Unterstützung. Und dann
Jahrzehnte später durch gezieltes Nachfragen durch den Freedom for Information Act, genau für diesen Tag kam dann heraus, ja, da gab es einen Vorfall, was natürlich sehr dafür spricht. Ja, mal gespannt, ob da noch zu mehr kommt, weil er wurde jetzt ja auch in dem Senat Anhörung in West wurde er auch offiziell adressiert, dieser Vorfall. Das bedeutet, wenn im Oktober da nochmal was zu eingegangen wird, ist ja hoffentlich zu erwarten, dass da nochmal ein bisschen mehr zuvon kommt. Ne?
Ja, ich meine, du erinnerst dich an diese Anhörung in den USA, wo die Frage von einem Senator gekommen ist, ob der Malmström-Vorfall bekannt wäre. Und
genau.
Der Deputy Chief sagt eben, das wäre ihm nicht bekannt, dieser Vorfall. Da muss ich sagen, wenn ihm dieser Vorfall nicht bekannt ist, dann hat er eigentlich seinen Job nicht gemacht.
Genau. Wenn man mal aber ganz genau, wir schweifen so ein bisschen ab, aber ist auch interessant, das Thema, ich bin komplett bei dir. Vielleicht können wir das hinten dran nochmal so ein bisschen, so allgemeine Interpretation UAP. Ich würde schon nochmal gerne auf die Gerätschaften zurück von euch. Wie viel Millimeter das Objektiv, dieses Zoom-Objektiv, die PTZ, wie viel hat das und welche Maximal-Nicht-Auflösung Zoom-Faktor hatte das?
Es ist ein 750 mm Reflektorskop. Okay. Es hat 60 mm Durchmesser. Und ja, es hat einen kleinen Focus, der motorgetrieben ist. Damit ist schon alles beschrieben. Es hat ungefähr 40-fache Zoom-Fähigkeit.
Also schon enorm, weil ich hatte ein Video bei euch gesehen, ich glaube, das ist auch das meistgeklickte auf eurem Kanal, das ist irgendwo Kanada, auf jeden Fall Nordamerika.
Auf unserer Website, das das Houston-Video, meinst du das?
Ja,
oder meinst du das tagsüber?
Tagsüber das fallende Objekt, wo ihr das trackt, das ist ein zerplatzter Ballon oder was ist das gewesen?
Wir nehmen an, dass es ein zerplatzter Ballon ist. Es ist mit Fischauge-Material aufgenommen, das heißt, es ist hier gezoomtes Material. Ja. Was du in den Videos siehst. Wir nehmen an, dass es ein geplatzter Ballon war. Es ist witzig, dass wir ihn in der Form wahrgenommen haben. Es ist ein interessantes Trainingsmaterial auch, weil es immer wieder Ballons gibt, die runterfallen. Weil ihr Ballons, das habe ich jetzt auch gelernt, durch diesen Ballonstart in Deutschland und Utah, den wir mit der UAP Society, ich weiß nicht, ob ihr das am Radar hattet, gemeinsam gemacht haben. Wir haben ja Ballons hochgeschickt mit Kameras. Einfach mal, um Equipment zu testen.
Ja.
Und dass diese Ballons ja dann irgendwie wieder zurückkommen müssen. Und da geht man einfach immer nur von einem Zerplatzen des Ballons aus. Ja. Also ich dachte da eher so eine Steuerung von wegen mehr oder weniger Helium, aber sie machen es ganz einfach. Ding geht rauf, er zerplatzt, dann kommt mit Fallschirm runter.
UAP Society, da ist Chris Leddow, ist glaube ich der Hauptakteur. Über ihn bin ich auf euch gestoßen. Also ich bin ein Chris Leddow-Fan. Ich bin bei ihm Patreon. Ich bin bei euch Patreon, das will ich mal sagen.
Hey, cool.
Genau.
Muss ich gleich nachschauen.
Wir hatten irgendwann mal ein, zwei Mal ganz kurz geschrieben, wir beide, aber gar kein Problem, dass du den Bezug da jetzt nicht hast. Ich will nur sagen, ich bin schon seit ein paar Monaten offizieller Unterstützer von euch. Ich stehe voll und ganz hinter eurem Projekt. Kleine Werbung machen. Ich will nur sagen,
Julian?
Nee, Marcel heiße ich. Marcel.
Genau. Okay. Wow. Okay, Gimbal. Thank you.
Ja, alles gut. Ja, gerne, weil ich habe das, wie gesagt, über Chris bin ich da auf euch gestoßen. Da war das Ganze auf Englisch. Also das Gespräch fand ich sehr interessant und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen unbedingt auf Deutsch noch mal drüber sprechen, weil ich auf Deutsch diese detaillierte Art von euch als Video noch nicht gefunden hatte. Und ich finde das wichtig, dass vielleicht noch andere das aufgreifen. So kamen wir jetzt dazu. Ja, jetzt nochmal konkret, was sind nächste Schritte bei euch? Also wo stehen Anlagen jetzt schon? Wo sind welche geplant? Was ist so, ich sag mal, Scope 2 Jahre, dein Hoffnungsfall?
Also wir haben mit Sky Hub, nun Sky Hub-Zeiten, also vor einem Jahr, vor 2 Jahren bis vor einem Jahr, etwa 15 Stationen aufgebaut gehabt. Die Leute gibt es nach wie vor. Das Ganze heißt jetzt Sky460, läuft noch mit alter Sky Hub Software. Die wird jetzt im September ersetzt durch die erste Release unserer neuen Sky460 Software. Wir haben jetzt noch weitere 18 Leute, die jetzt ihre Stationen gerade aufbauen. Und haben dann, sagen wir mal, jetzt gegen Ende des Jahres wahrscheinlich zwischen 30 bis 40 Stationen werden wir haben.
Das ist schon ordentlich.
Das ist ordentlich, ja.
Ja. Ich hatte gesehen, ihr seid auch auf irgendwelche höheren Stationen in den Alpen warte irgendwo vertreten. Das hat natürlich den Vorteil, dass so Vögel und Insekten wahrscheinlich ein bisschen geringer vor die Störlinse fliegen, oder?
Ja, ganz genau. Ja. Und viel mehr klarer Nachthimmel. Ja.
Keine Lichtverschmutzung.
Genau, exakt. Ja. Ein bisschen weniger Atmosphäre. Das hilft natürlich, klar. Aber ich meine, der Planet ist so, wie er ist. Da gibt es Gegenden, da ist es einfach bessere Sicht, dann gibt es Gegenden, da ist weniger gute Sicht. Also wir müssen sie überall hinstellen.
Ja.
Sollte diese Hypothese, dass es sich um nicht humane Intelligenz handelt, wirklich zutreffen, dann ist es natürlich gescheit, wenn wir sie überall haben und nicht so, dass sie uns ausweichen können.
Absolut. Ja. Absolut. Nur nochmal zum besseren Verständnis. Wenn ich mir jetzt so eine Anlage zulegen möchte, in meinen Garten stellen möchte,
ja,
oder auf mein Dach, wahrscheinlich am besten aufs Dach, sagt ihr dir auch manchmal nein, weil da ist es einfach, da bringt das nichts. Nicht, weil jetzt der Nachbar 2 Kilometer weiter schon eins hat, sondern weil die Stelle einfach Käse ist. Und habe ich uneingeschränkt Zugriff auf, ich meine, ich kaufe das Gerät, ja, das ist richtig, ja?
Ja, du, es ist deins, du kaufst das, das investierst du selbst.
Ich habe uneingeschränkt Zugriff ich kann auf das Gerät uneingeschränkt zugreifen. Also gehen diese Daten auf einen Server, auf den jeder dann zugreifen kann, auch ich? Oder kann ich mir die auch direkt vom Gerät runterholen? Wie sieht das aus? Wie läuft das ab?
Also wir haben das schrittweise.
Entschuldige bitte, ich möchte noch hinzufügen, oder ist da irgendwie, auch wenn es mir gehört, irgendeine Art Sicherheitsmechanismus, dass ich nichts dran kaputt machen
kann? Ja, das ist drin. Ja, du hast Zugriff die ganzen Daten und ja, du hast keine Möglichkeit, die Daten zu korrumpieren.
Das war der Punkt.
Das ist entscheidend. Danke, dass wir darüber reden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Element. Weil wenn wir dieses Netzwerk mit homogenen Stationen aufbauen, damit die Daten eben alle vergleichbar sind, dann geht es auch darum, dass sie nicht korrumpierbar sind. Und so gesehen, ja, wo gehen die Daten hin, war deine Frage. Natürlich, im ersten Schritt gehen die Daten, bleiben lokal in der Station. Da gibt es ein kleines NAS, eine kleine externe Speicherstation. Da kommen die Daten drauf. In Zukunft, das heißt, ab nächstes Jahr 2023, wollen wir auch einen zentralen Server aufbauen. Den hatten wir schon mit SkyHub. Den haben wir wieder abgedreht, weil die Kosten sehr enorm waren. Das heißt, wir sind jetzt natürlich auf der Suche irgendwo nach Finanzierung in diese Richtung, dass wir uns diesen Cloud-Service auch leisten können. Die sind nämlich relativ teuer noch.
Heißt das, okay, es ist mein Gerät, ich habe die Daten, sind auf diesem Gerät gespeichert, auf der HD, auf der Festplatte. Muss ich die euch zusenden? Ihr möchtet die ja haben. Das ist ja der Punkt.
Nee, also es macht natürlich Sinn, wenn deine Station erstens immer Strom hat, immer 24/7 in Betrieb ist und wenn sie natürlich online ist. Weil damit jeder Event, der aufgezeichnet wird, auch automatisch in die Cloud gespeichert. Du hast lokal einen Speicher, sage ich mal, von den letzten 2 Monaten.
Bekomme ich einen Vertrag, wenn ich dieses Gerät kaufe? Ich weiß nicht, ich weiß selbst gar nicht, wo ich hin will. Ich glaube, ich will dahin.
Ja.
Es ist ja
mein Lizenzvertrag. Gerät. Ja, genau.
Es ist ja mein Gerät. Das ist ja völlig klar. Wenn ich es in den Müll werfen will, werfe ich es in den Müll. Aber steht vielleicht drin, dass ich es doch nicht in den Müll werfen darf, obwohl es mir gehört? Und steht da vielleicht in dem Vertrag drin, dass ich euch die Daten, ich meine, das ist ja der Punkt, dass ihr die Daten bekommt. Ihr wollt ja, diese Daten haben, nicht nur ich, sondern ihr wollt sie auch haben. Steht da in dem Vertrag drin, ist es geregelt, dass ich euch die Daten zuschicken muss?
Auch nein, du schickst sie uns nicht zu aktiv. Du musst ja gar nichts tun. Also die Daten werden von der Software automatisch auf einen zentralen Cloud-Service gespiegelt.
Okay, da habe ich das jetzt falsch verstanden. Ich dachte, der ist noch nicht da und tralala und genau.
Nein, der ist jetzt noch nicht da, der wird noch kommen. Im Moment ist alles so, dass die Daten lokal gespeichert werden. In einer Rolling Storage, kann man sagen.
Und ihr kommt wie jetzt daran aktuell?
An diese Daten kommen wir im Moment gar nicht. An diese
brauchen
wir nicht. Nein, wir befinden uns noch in der Alpha-Phase mit unserer Software. Ja, das heißt, an dem Zeitpunkt, wo wir die Beta-Phase durchschritten haben und zu einem Produktivsystem geworden sind, ab dem Zeitpunkt werden auch die Daten in den Cloud-Service überspielt. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt eine Station aufbaust, werden die Daten nur lokal gespeichert.
Okay, das war der Punkt.
Was wir mit unseren Stationeers, wie wir sie nennen, tun, ist, dass wir sie fragen um dieses Material, weil wir es nutzen als Trainingsmaterial. So haben wir einige Mitglieder, die einfach auf eine große Disk ihre Videos kopiert haben, weil die entstanden ja aus einer Software, die bereits getrackt hat. Mhm. Und das Material nehmen wir für unser Training. So, um es nochmal zurückzukommen, die Software, die wir im Moment nutzen, ist noch alte Skyhub-Software. Das heißt, wir entwickeln zwar parallel unsere neue Software, aber ihr müsst euch das so vorstellen, hier arbeiten 6 Teams, die über den Blenden verteilt sind. Erstens dauert es relativ lange. Es ist nicht so einfach, dass hier Teams in einem Raum zusammensitzen, die schnell etwas vom Tisch kriegen. Das heißt, wir müssen hier generell etwas mit mehr Elastizität denken. Und wenn ich sage, dass wir im September unsere erste Release haben, dann ist es unsere Skype 60 Release, auf der wir auch in Zukunft aufbauen.
Ja.
Dass wir jetzt noch die alte Skyhub benutzen, dient uns im Moment nur darum, Trainingsmaterial zu generieren. Aber um deine Frage zurückzukommen, ja, wenn deine Station dir gehört, haben wir natürlich ein Thema, weil auch die Daten grundsätzlich dir gehören. Wenn du aber unsere Software herunterlädst, stimmst du zu, dass die Daten unter der Creative Commons License generiert werden und auf einen Server von Skype 60 kopiert werden. Du hast lokal einen Rolling Storage. Das hängt von der Größe deiner Festplatte ab. Wir gehen jetzt mal von 1 Terabyte aus. Ich meine, wenn du 4 Terabyte hineinsteckst, ist einfach dein Rolling Storage größer. Und für den Zeitraum hast du natürlich auch permanenten Zugriff auf deine Daten. In Folge hast du natürlich auch Zugriff auf die Daten in der Cloud und zwar nicht nur über die deiner eigenen Station, sondern über die aller Stationen, die sich beteiligt haben. In dritter Folge geht es dann auch darum, diese kompletten Daten, die in der Cloud sind, auch der gesamten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Wir wollen ja auch, und das ist ja eigentlich das Endziel, dass unsere Daten dazu benutzt werden von Wissenschaftlern, um ihre Hypothesen zu beweisen oder das Gegenteil zu beweisen oder wo immer sie damit halt zurande kommen. Das heißt, wir müssen schlussendlich zu dem Punkt gelangen, diese Daten komplett freizugeben, damit wirklich jeder sie auf dem Planeten Zugriff darauf hat.
Ja.
Und das Wichtige dabei ist, da hast du noch einen Punkt gemacht, der mich oder bei mir jetzt geklingelt, ist die Korrumpierbarkeit der Daten. Es ist ganz wichtig, dass diese Daten nicht korrumpierbar sind. Das heißt, wir müssen diese Kette an Events, von wo sie generiert wurde, an wen sie übergeben wurde, wer sie dann benutzt hat, um irgendwo zu präsentieren, diese Kette muss klar sein und nachvollziehbar sein. Und wenn da drin irgendeiner ist, der dann sein eigenes UFO hineinzeichnet und sagt, das ist Skype 60 Material, dann können wir es immer ganz leicht beweisen, weil er hängt nicht in dieser Kette und kann nicht beweisen, dass er das Material von uns hat.
Okay, ich habe also keine Möglichkeit, etwas aufzuspielen auf das Gerät, auf diese Festplatte, das geht nicht.
Richtig, das geht nicht.
Ohne dass ihr es merkt, zumindest geht das nicht, okay. Ist denn bei diesen Geräten, besteht denn die Möglichkeit, du sagst, es wird eine neue Software aufgespielt oder es ist eigens entwickelte Software, Skype 360 Software, und gibt es denn auch, was die Hardware angeht, die Möglichkeit, dieses Gerät aufzurüsten, wenn ich jetzt sage, hier in 2 Jahren kommt irgendwas?
Klar. Das ist das überhaupt, das ganze Ziel dann dahinter. Mhm. Die Station ist relativ groß. Es ist eine Box auf 70 mal 40 mal 30 Zentimeter. Da kriegt man einen Turm drauf, wird dann 50 Zentimeter hoch. Da ist schon Volumen drinnen. Und das haben wir auch so vorgesehen, damit wir wirklich Zeug hineinbauen können. Das Ganze ist nicht nur einfach eine weiße Box, sondern es hat drinnen Mount Points, weil wir wollen ja auch mehrere Ports drinnen verteilen. Und die Idee ist auch, dass wir über die Zeit mehr Sensoren hinzufügen, als jetzt vielleicht schon in dieser Box vorgesehen. Und so ist die Idee, dass auch Leute quasi mitarbeiten, modulieren, also 3D-modellieren, Mountpoints, Halterungen. Das ist etwas, was auch die Community gern tut. Jeder Fünfte in unserer Community hat zu Hause einen 3D-Drucker, möchte irgendwas drucken damit. Und wir haben genug kleine Mountpoints, kleine Adapter, Adapter sind es meistens, die man 3D drucken kann, auch zu Hause tun kann. So, das ist etwas, was so den Hobbyisten anspricht. Aber natürlich sind auch Dinge dabei, die wir in größerem Stil drucken müssen, wie zum Beispiel den Adapter für die Kamera, weil der muss präzise gedruckt sein. Den kann nicht jeder so einfach schnell drucken, glauben, dass das dann auch funktioniert, weil da geht es wirklich um Präzision. Und ja, das wird eher so sein, dass wir das vorproduzieren.
Ja. Zum Beispiel perspektivisch auch multispektral. Da will ich so eine kleine Brücke als Frage formulieren. A Tear in the Sky ist ja, glaube ich, eine Doku, die vor ein paar Wochen rauskam. Hast du die gesehen?
Habe ich gesehen, schon? Ja.
Hab ich gesehen. Da ist ja so das Indiz Richtung Infrarot, ne? Dass da Objekte auch mit Triangulation, ich glaube, ich weiß nicht, ob es drei Stellen waren, mindestens zwei haben sie ja wohl Objekte identifiziert, die visuell nicht sehen, also im allgemeinen Lichtspektrum nicht zu sehen waren und dann in Infrarot wirklich mit Bestätigung aufgenommen werden konnten. Und das ist schon, also ich habe da noch keine abschließende Meinung zu, ich habe noch nicht viele Meinungen auch dazu selber wahrgenommen, aber das ist schon ein krasses Indiz.
Also wir können nicht von vornherein sagen, dass wir wissen, wo in welchem Spektralbereich UAPs auftreten. Das ist noch nicht nachvollzogen. Also das ist noch nicht fixiert. Das heißt, wir müssen im Moment davon ausgehen, dass wir breitbandig als nur möglich scannen müssen. Im Moment verwenden wir einen optischen Sensor, diese IMX183 von Sony, Sony Starvis Sensor, der einen Spektralbereich von, ich denke, wir haben bei 300 Nanometer im nahen UV-Bereich und geht rauf bis 1100 Nanometer im nahen Infrarotbereich. Und also natürlich den Visual-Bereich in der Mitte.
Also leicht über den sichtbaren Bereich.
Ja, ja, genau. Naja, schon ziemlich. Das Sichtbare geht ja nur, glaube ich, nur bis 900. Naja, die Menschen eigentlich eher bis 800. Und bis 1100 ist dann schon etwas, was wir optisch als Mensch kaum mehr sehen können. Also wenn etwas zum Beispiel im mittleren Infrarotbereich, das dann auch in den nahen Infrarotbereich überstrahlt, würden wir als Mensch nicht sehen können, aber der Sensor könnte es sehen.
Ja. Du hast vorhin so ein bisschen, wie soll ich sagen, salopp gesagt, die Idee ist nicht neu. Also von mir aus gerne, wenn es in den 50er, 60ern schon gab. Aber die Frage ist ja, wer schafft es da 1300 Leute zu motivieren, daran mitzuarbeiten und einen Standard zu schaffen, der dann ja auch allgemeingültig anerkannt wurde und auch mehr als ein, zwei Mal ausgerollt wird. Also das finde ich ist schon eine Leistung, weil genau das ist das Ding. Wenn da zwei Leute irgendwo in Kanada so ein Ding stehen haben, dann ist es das eine. Aber wenn es mehrere sind und wenn ihr weiter und weiter macht, dann kommt halt wirklich irgendwann hoffentlich der Fall, wo drei Geräte das Gleiche messen, alle bestätigen. Und den Punkt wegen Manipulation, den finde ich extrem wichtig. Einmal aus der technischen Komponente, den wir ja gerade schon mit den Fragen von Daniel beantwortet hatten. Aber ein Faktor finde ich softwareseitig, die Nachvollziehbarkeit. Also ich will nichts unterstellen, aber wenn irgendeine Einrichtung, staatlich, NASA, sei es Harvard, wer auch immer, letzten Endes ist es Vertrauen. Da hat jemand was gemessen und ich muss darauf hoffen, dass er es der Öffentlichkeit zugänglich macht. Klar. Und deswegen sehe ich die Chance hier so groß, dass es größtenteils Privatleute sind, einfach aus Enthusiasmus. Und dann der Ansatz ja von euch ist, offen zu legen. Also nicht zu sagen, ja, wir haben hier was und glaubt mir jetzt oder glaubt nicht, dass das dann UFO ist, sondern ich kann euch beweisen, wie wir das gemessen haben. Schau es dir an, arbeite dich rein, Forschungsgruppen, jeder, der es nicht glaubt, prüft es nach, kauft euch eine Anlage, macht es selbst. Und genau das ist das, diese Glaubhaftigkeit. Und jeder, der Zweifel hat, der soll selber schauen. Den Punkt, den finde ich eigentlich noch mächtiger, das Ganze in Privathand zu nehmen, als sich dann auf irgendwelche Forschungseinrichtungen zu verlassen. Auch sei es NASA oder Harvard. Auch wenn da viel Aktivität ist. Ich schätze das. Ich hoffe dann natürlich auch, dass was passiert. Ich muss aber echt sagen, dass ich im Privatsektor die größte Chance bisher sehe. Ja. Und deswegen habe ich da so viel Hoffnung. Und deswegen bin ich auch Patreon. Als nochmal zum dritten Mal.
Cool. Ja, Grassroots, das ist das Stichwort für uns. Wenn wir die Daten nicht bekommen von Militär, und ich kann verstehen, warum sie es nicht hergeben wollen, weil sie einfach Angst haben, dass wer immer das ist, den wir hier aufnehmen, sollen ja nicht unbedingt wissen, dass wir sie aufnehmen können. Tralala. Also sollen sie ihre Daten behalten, wir machen uns unsere eigenen.
Sehr gut.
Genau, das ist das. Einfach nicht nur lang schnacken, einfach mal machen und selber das in die Hand nehmen.
Es ist alles da. Und vor allem, wir haben die Ingenieure. Es ist sensationell, welche Leute sich bei uns melden. Die arbeiten bei großen Konzernen im, ich darf es nicht laut sagen, aber sogar im Defense-Bereich. Also ich weiß gar nicht, ob deren Firmen wissen, dass sie bei uns sind. Ja. Weil ich meine, ich kenne sie mit Namen auch nicht, weil ich schließlich auch nur ihre Tags sehe. Aber es zeigt mir doch, dass hier sehr, sehr ernsthafte Leute dran mitarbeiten.
Also mal ganz realistisch, es gibt weltweit Millionen von Enthusiasten. Und deswegen, ich glaube auch, die Energie ist noch viel größer, als sie derzeit schon teilweise wahrgenommen wird. Aber deswegen finde ich zum Beispiel auch jetzt den Punkt Vermarktung, darüber sprechen, es bekannt machen. Freunde, wenn ich 3 Leute davon überzeuge, dass das nicht nur alles, sorry, Bullshit und grüne Männchen ist, wenn ich das nur von 3 Leuten schaffe und die vielleicht wieder 2 davon überzeugen, das braucht Zeit. Ich habe einen Neffen, der ist jetzt 18, 19. Also in dem Alter wäre ich wahrscheinlich nicht so an dieses Thema rangegangen. Und es bewegt sich ja. Und was in 5 Jahren jetzt passiert ist, und deswegen, ich sehe die Potenz enorm. Also wenn wir auf diesem Wege in solchen Projekten 10 Jahre weitermachen, dann redet der eine über den nächsten. Und es muss nur ein Elon Musk sagen, ach komm, ich stecke da jetzt mal 3 Millionen rein. So, und das wird passieren. Wir sehen das ja auch bei Harvard, Professor Loeb. Der sagt auch, der hätte die Gelder nicht so bekommen, oder er hat sie nicht so bekommen. Und da sind 2, 3 People, die ihm seine 2 Millionen da gegeben haben. Einfach nur, weil er sie überzeugt hat. Über qualifizierte Argumentation, sachlich bleiben. Und ich glaube, das wird kommen. Und ja, deswegen wichtig, darüber zu sprechen, zu vermarkten. Marketing. Das war auch der Punkt, wo wir einmal kurz drüber gesprochen hatten bei Patreon. Euch fehlt noch so ein kleines Ein-Minuten-Video, okay. So einen...
Okay.
Da hatte ich gesagt, ihr müsst es eigentlich schaffen, so in 1,5 Minuten zu sagen, was ihr tut, warum das Potenzial hat und wie du mitwirken kannst.
Absolut. Marcel, wenn ich jetzt sagen darf, wenn wir, sagen wir mal, im Ende des Jahres, weil dann sind wir schon in der Beta-Phase, dann haben wir was zum Herzeigen, dann sind das nicht nur Trainingsdaten.
Genau.
Dann wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, hier auch so ein Marketing-Video zu machen, 20, 30 Sekunden, das kurz zeigt, was das
Ding tut. Genau, kurz und knackig, direkt in den ersten 5 Sekunden schmackhaft machen, das Ganze auf Deutsch, Englisch, plus, kein Witz, OVNI, die Südamerikaner sind enorm unterwegs auf dem Thema. Also es wird sich da mal lohnen, 3, 4, 5 Euro für eine spanische Übersetzung in die Hand zu nehmen und das dann mal in den 3 größten Weltsprachen zu posten. Wenn ihr jetzt sagt, China ist jetzt nicht so unterwegs, dann okay. Die 4. mal weglassen. Aber wirklich, also ich glaube, wenn man das so ein bisschen, wer weiß, vielleicht wird sowas viral und ich glaube, das ist echt, es gibt viele Enthusiasten. Ich glaube, die Hemmschwelle ist immer nur noch vorhanden, die einfach nur gebrochen werden muss und ja, so, glaube, solche Kanäle wie mit Chris Leto.
Da gibt es 2 Aspekte hier bei Chris Leto. Was Chris Leto im Moment macht, ist über NFTs Value zu generieren. Und diesen Value quasi zu benutzen, um Wissenschaft zu betreiben. Ist ein neuer Ansatz. Früher hat man das mit rohem Geld gemacht, heutzutage macht man das mit NFTs. Die Idee ist, dass man quasi bei der European Society seine Projektvorstellung einreicht und dass eine Gruppe an Wissenschaftlern darüber sitzt und sagt, okay, das fördern wir und du bekommst jetzt so und so viele NFTs mit einem Gegenwert. Und du musst es ausführen und es muss noch ein zweiter auch ausführen, damit wir immer diesen Cross-Check haben, der nicht im selben Land lebt zum Beispiel. Das ist die eine Art. Und die andere, finde ich, ist, wenn ich mit Leuten rede, die sich dafür interessieren, weil ja immer täglich Leute zu uns auf dem Discord-Server kommen, dann sehe ich immer dieses Vertrauen, was hier uns entgegengebracht wird. Sie selber haben oftmals recherchiert und Dinge gefunden, wie du vielleicht diesen deutschen UFO-Tracker, ich komme jetzt auf den Namen nicht mehr, du hast den vorher genannt, eingangs, solche Leute abgescannt, was die machen, wie die es tun, schlussendlich dann bei uns landen und zwar sehen, dass sie jetzt nicht mit Webcams arbeiten, sondern dass sie ja echt Geld in die Hand nehmen müssen, und auch ihre Zeit investieren müssen, als dass das wird, aber dass es bei denen eher geschätzt wird, weil sie sagen, okay, das macht viel mehr Sinn, hier mein Geld hinein oder meine Zeit hineinzustecken, als mir dann irgendeine blöde Webcam aufzusetzen.
Ja.
Ja, die habe ich vielleicht rumlegen oder vielleicht investiere ich 100 Euro, aber also diese 100 Euro sind irgendwie für den Müsgerüll.
Was ich vorhin so ein bisschen mit der Frage meinte, ich will das mal kurz klarstellen, also Webcam bin ich komplett bei dir, das kannst du knicken, komplett.
Ja.
Der Gedanke von mir war so vorhin, also ich habe gesagt, ich komme aus IT, ich mache auch so Fotografie, Videografie, also ich habe hier 3 Kameras, wirklich hochwertige Objektive mit 1,4er Blende, also ich habe hier schon ein paar Megapixel, gute Lichtempfindlichkeit, Weitwinkel, also das war so eher der Gedanke, dass Leute, die... Und ich denke, das wäre auch die Zielgruppe, so Leute, die schon ein technischen Grundgedanken haben, Affinität vielleicht für Foto, Video, grundgutes Equipment schon hätten und dann so die Idee, okay, ich habe eine Sony A7 mit einem, keine Ahnung, 14 mm Weitwinkel, was auch so für Astrofotografie gedacht wird. Da, ich weiß nicht, ob das jetzt so vergleichbar wäre, aber das wäre der Gedanke, das nimmst du als 180 oder 360 Grad Cam und ich weiß nicht, ob sie zu weit gegriffen ist. Ein Gimbal, weiß ich, kann man ja auch ansteuern. Also so ein Kamera-Gimbal, der bewegt sich auch relativ schnell. Und dann so eine Full-Frame-Kamera mit einem 600 mm, dann kommt man ja auch schon so grob in diese Richtung. Ich weiß, das ist jetzt alles schwierig wahrscheinlich zu managen, weil verschiedene Hardware ist, wieder verschiedene Unterstützung. Aber so der Grundgedanke zu sagen, es gibt viele Leute, die haben so eine Grundausrüstung und dann eine Schnittstelle mit Software zu schnappen, keine Ahnung, USB-C ran und ab geht's, so eine Traumwelt.
Das geht bereits jetzt schon. Also wir müssen eher nur die Software dazu quasi aufweiten, auch anderes zuzulassen. Also per se hardware-mäßig geht das bereits. Also über den Indie-Server, du kannst indielib.org nachschauen, dort findest du eine sehr große Bandbreite an Kameras, aber auch Spiegelreflexkameras, wie du zuerst erwähnt hast, also nicht nur astronomisches, sondern auch hochwertiges SLR-Material findest du dort. Und die haben bereits ihre Treiber in Indie drinnen. Das heißt, da gibt es bereits einen Pool von Geräten, die du gleich einfach so anschließen kannst. Die Software wird es erkennen und wird damit arbeiten können. Die Frage ist eher, wie gehen wir softwaretechnisch damit um, wenn wir anderes Material haben? Wir müssen natürlich unseren Tracker entsprechend anpassen, weil hier ganz andere Verschlusszeiten, andere natürlich Auflösungen, andere... Allein die, zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Optik nehmen mit unserer Kamera, haben wir ein ganz bestimmtes Abbildungsverhältnis, wo wir wissen, wir kriegen zum Beispiel 170 Grad Öffnungswinkel auf den Sensor gemappt. Stell dir mal vor, du hast eine Sony 7 und mit einem Fischauge dran, ich weiß es nicht, ich sage jetzt auch eins, ich weiß jetzt gar nicht, was es für, gibt es ein Fischauge für diese Sony-Kamera? Wahrscheinlich schon.
Ja, so 12 mm zum Beispiel.
So ja, kannst du schon verwenden. Wirst wahrscheinlich auch so ein 30er Apertur haben auf der Optik. Dann wird es schon eine Abbildung auf den Chip bekommen, die im Fischaugenbereich ist. Aber vielleicht ist sie nicht 170 Grad, vielleicht ist sie 175 Grad oder 165. Weißt du, auch wenn es eine Nuance ist. Wir müssen unsere Software auch darüber vorbereiten, dass sie dann mit Nuancen damit umgeht. Deswegen gehen wir natürlich gerade am Anfang natürlich mit unserem Standardprogramm ran an der Software. Aber dadurch, dass es Software ist und dass wir es jederzeit updaten können, ist es für uns relativ einfach, neue Hardware hinzuzufügen. Hardware-mäßig können wir sie bereits wie Indie. Software-mäßig müssen wir halt Anpassungen machen. Genau, aber das wird sicher kommen, weil deine Frage ist, du bist nicht der Erste, der diese Frage stellt. Kriege ich täglich.
Ja, weil das, also ich glaube, ich habe vorhin betont, ich habe Respekt davor, weil ich weiß, was so Kompatibilitäten etc. auch das Ganze zu kalibrieren, also genau was du sagst, wenn eine Optik anders ist, dann ist die Interpretation anders und das ist die Schwierigkeit.
Ja, genau.
Der Wunschgedanke ist
bleiben.
Ja. Der Wunschgedanke ist halt immer so ein bisschen die Hemmschwelle niedriger zu gestalten, dass noch mehr und mehr Leute mit vielleicht bestehendem Equipment, um einfach die Menge, auch wenn die Datensätze nicht so hochqualitativ sind, aber vielleicht dennoch über die Menge dann doch die Gesamtqualität zu erhöhen, das war so der Gedanke.
Also alles gut. Ich war bei dem Punkt bereits. Mit SkyHub hatten wir diesen Ansatz. Bei SkyHub hatten wir gesagt, wir wollen ein System entwickeln, das nicht mehr als 600 Dollar kostet damals. Das ging mit einer Security-Kamera von Dahua oder Hikvision, die man schon um 400 Dollar bekommen hat. Dann hat man noch ein Power-Supply-Unit um 50 Dollar dazugenommen. Dann hat man noch ein Nano, Jetson Nano dazugenommen, auch mal 100 Dollar. Dann waren wir auf 550 und dann kriegen wir 50 drauf für, ich glaube, ein Switch oder Kleinzeug, irgendwas war noch. Das ging sich aus. Allerdings mit einer Dahua Security-Kamera. 12 Megapixel, 18 mm Fischaugenapertur. Damit kriegst du eine Auflösung, dass du, also eine 747 auf 30.000 Fuß kriegst du gerade noch wahr. Ja, okay. dann wird's aus. Okay, das heißt, wir haben hier eine Reichweite von 10 Kilometer, wenn wir großzügig sind. Gleiches Thema wie Webcam. Webcam ist es noch ein Spur drastischer. Mit diesen Security-Kameras ist die Reichweite unserer Meinung nach auch noch zu gering. Deswegen haben wir diesen Schritt. Wir haben auch unsere Community gefragt. Wir haben wirklich wir haben viel geredet darüber. Wir reden ja auch in unseren Videos, wie du gesehen hast, auch immer wieder drüber. Und da sind auch nicht nur die Entwickler dabei, da sind auch immer wieder Community-Members dabei, die diese Fragen auch stellen. Oder wir picken sie im Discord-Server auf und reden dann drüber. Und da ging es sehr lange um die Frage, wie teuer darf das Ding werden? Und interessanterweise haben sich diese Stationeers, die sich bereits committed haben dazu, eine Station aufzubauen, also bereits Geld in die Hand genommen haben, obwohl sie eine Dahua Security Kamera bereits gekauft hatten, also schon Geld investiert hatten, waren diejenigen, die gesagt haben, nein, gehen wir zu einer besseren Optik mit größerer Winkelauflösung.
Also die Leute, die bereit sind, was zu zahlen, denen ist es egal, ob 600 oder 1500, Hauptsache das Ergebnis stimmt sozusagen.
Weil besser 1000 investiert als 600, die ich kübeln kann. Ja, das war so die Argumentation. Und klar, es ist viel Geld, keine Frage. Ja. Aber wir wollen ja auch, dass zum Beispiel sich, ja, ich will jetzt sagen Clubs oder einfach Freundeskreis. Es macht ja auch Spaß, so ein Ding zum Beispiel mit 2, 3 Freunden zusammen aufzubauen. Jeder haut seine, ich weiß nicht, ein paar 100 Euro hinein. Und man gebaut sich's gemeinsam, weil es macht, wenn das alles Nachbarn sind, ja keinen Sinn, 2 Stationen aufzubauen.
Also konkret heißt das bei, was hast du gesagt, 1,5, 1.500 wäre so die Grund...
Ja, wir liegen im Moment beim Tier 1 bei 1.500, Tier 2 wird ungefähr 3.000 sein und Tier 3 wird 5.000 sein. Da ist dann auch die PTZ dabei und da ist auch Passiv Radar dabei und wir haben jetzt schon eine ziemliche Line-Up an Sensoren, die da noch reinkommen, aber die machen quasi, das sind alles relativ kleinpreisige Sensoren. Ja. Also die großpreisige Sensor ist eher die Pentel Zoom, die wir auch selbstständig entwickeln, weil es nichts from the shelf gibt, was unseren Anforderungen entspricht. Mhm. Die Dinge, die dem entsprechen, kosten 50.000 Euro und sind Military Use Equipment.
Das habe ich mir schon gedacht, dass
macht
das dann der
keinen
Preis...
Macht Sinn. Ja. Und deswegen entwickeln wir die PTZ von, also einfach nur mit Stepper-Motoren und Belt Drive und Micro-Steppings und kluger, wir haben 5 Electronics-Boards kommen drauf. Also 3 Boards, jeweils ein Treiber. Das ist schon gute Präzision. Und dann auch noch unter 1.000 Euro das Ganze zu halten. Und da ist ein treibender Faktor, jetzt muss ich auch nochmal ein Dankeschön an Deutschland geben, dass ihr uns so gute Leute auch liefert. Dr. Christian Ambros ist unser Head of Development. Er ist Astronom und Softwareentwickler. Und er ist hier so die Speerspitze, der die Richtungsvorgabe gibt. Mhm. Gut. Ja. Und da liegen wir offensichtlich genau im Sweet Spot, weil wir es auch sehen, dass die Leute, die zu uns in Discord kommen, die Engineers, sich auch aufgehoben fühlen, weil sie sehen, dass es hier ein durchdachtes System ist, das Sinn macht. Auch wenn sie es dann selber recherchieren und nachschauen, was ist zum Beispiel das Nyman-Kriteria? Warum ist das jetzt wichtig? Oder das Rolle-Kriteria? Warum ist das jetzt wichtig für die Optik? Aber
das hört sich alles sehr gut durchdacht an. Deswegen.
Macht es auch etwas kompliziert, aber ja, es macht auch Spaß.
Ja. So, jetzt sind wir bei, glaube ich, so knapp 1,5 Stunden. Ich würde grob so den Bogen bekommen, würde nochmal 1, 2 Fragen stellen, die für mich jetzt noch auf dem Zettel stehen und nicht klar waren. UAPtracker.com und auch der YouTube-Channel, seid ihr damit verbunden? Hat das was miteinander zu tun oder was wie sieht das aus?
UAPtracker ist Paul aus Frankreich. Paul war auch, so wie ich, Mitglied von SkyHub. Er hat sich, so wie die anderen Amerikaner von SkyHub, abgetrennt, weil er halt der Meinung war, sein eigenes Ding zu machen. Er macht auch sein eigenes Ding. Er macht sehr, sehr viele Sensoren, die er zusammenstellt und auf einem Livestream auf YouTube zur Verfügung stellt.
Ja, also ihr seid nicht
er macht sein eigenes Ding. Okay. Nein, wir sind Freunde, aber er hat halt beschlossen, er macht sein eigenes Ding. Soll jeder, steht ihm frei.
Ja, ich meine, ja, das ist gut. Wir wollen mich nur mal interessiert. Auch Genau, weil wenn man so ein bisschen da lang forscht, dann kommt man von einem zum nächsten und ich wusste es nicht, ob das zusammenhängt, deswegen wollte ich es einfach nochmal wissen.
Und jetzt. Nein, wir waren ursprünglich zusammen und ein ganzes Jahr lang haben zusammengearbeitet und es war sehr lustig und es war sehr fruchtbar. Er ist sehr, sehr gut, was Social Media betrifft. Und vor allem im Radiobereich kennt er sich sehr gut aus. Ja, hat eine tolle Station zusammengebaut. Mhm. Ist aber meiner Meinung nach schwer multiplizierbar.
Mhm. Ja.
Und du hast aber meine persönliche Meinung, bitte. Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Sorry, Paul. Ja, my opinion.
Ist alles persönliche Meinung, alles gut. Du hast ja von dir, glaube ich, auch den Avi Loeb angesprochen. Projekt Galileo, Harvard University. Wie stehst du dazu? Ansatz. Ich weiß, ihr wart, glaube ich, schon zu Gange, bevor er das bekannt gegeben hatte. Das finde ich interessant, das darf man nochmal sagen, dass es keine Kopie ist.
Wir wollen ja auch nicht sagen, dass es auf unserem Mist gewachsen ist. Wie gesagt, es hat schon Ansätze in den 50er Jahren gegeben. Also es ist grundsätzlich nichts Neues. Unser neuer Ansatz ist halt, dass wir das Grassrooting machen, dass wir vor allem mit einer Technologie arbeiten, die wir heutzutage zur Verfügung haben, die vor 10 Jahren noch nicht da war.
Aber im Grunde genommen, so wie das, was er bisher darüber gesagt hat, natürlich geht er da jetzt nicht komplett ins Detail, aber es scheint ja erstmal grundsätzlich den gleichen Grundgedanken zu haben, so wie ich es verstanden habe, ähnlich wie das auch von dem Kajal. Wie siehst du das?
Ich sehe Kajal eher auf unserer Linie. Avi Loeb bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist mal wirklich, ich gebe jetzt meine persönliche Meinung wieder. Ich denke, dass er sich mit Oumuamua sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, aus der akademischen Sicht. Und dass er hier in Zugzwang geraten ist, quasi proof on the table. Mhm. Also nicht nur Dinge behaupten und Hypothesen aufzustellen, sondern er muss diese Hypothese natürlich, weil er ja Wissenschaftler ist und er lehrt das ja auch seinen Studenten, proof on the table. Dass nicht nur die Hypothese zählt hier, sondern auch das, den Beweis zu liefern durch Beobachtung, durch wiederkehrende Beobachtung. Und ich glaube, diesen Beweis muss er antreten, allein schon um seine eigene Reputation zu halten. Aber natürlich ist er auch Avi Loeb und hat Spaß daran, vielleicht macht es ihm auch Spaß, die akademische Welt in Aufruhr zu bringen. Ja. Aber er ist sicher eine Speerspitze in dem Bereich und ich bin happy, dass er existiert. Auch wenn ich nicht unbedingt einverstanden bin mit seinem System, das er aufstellen möchte. Aber
weißt du darüber ein bisschen mehr? Weil es ist, glaube ich, recht schwierig, da ein bisschen was von herauszufinden, oder?
Ja, ich meine, es geht natürlich schon darum, 24/7 hemisphärisch zu beobachten. Das heißt, er wird sicher auch Fischeis haben. Meiner Meinung nach sind die Scopes, mit denen er arbeiten möchte, viel zu groß, weil er damit natürlich einen Öffnungswinkel hat, der sehr klein ist, der sehr astronomisch gedacht ist. Ich meine, es geht hier nicht darum, den Pferdekopfnebel aufzunehmen. Sondern die Dinge sind schon viel näher bei uns. Die sind in unserem Orbit. Ich muss nicht zum nächsten Stern blicken, um hier etwas zu sehen. Aber natürlich, für ihn geht es natürlich schon darum, so weit sehen zu können, wie zum Beispiel unser Solarsystem reicht. Also die Pluto-Bahn muss er noch wahrnehmen können. Das ist für uns wiederum keine Aufgabe. Wir sehen uns hier eher als Close Range, Low Earth Orbit. Das ist unser Bereich. Weil wir natürlich auch nicht dieses Equipment aufstellen können, um Dinge schon in der Pluto-Bahn erkennen zu können.
Hast du Entschuldigung. Sorry, go ahead. Hast du konkret gehört, was für Brennweiten er da verwenden will? Bezüglich der Teleskope?
Wir haben gehört. Ich selber habe es auch gehört, aber ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen, was für Zahlen das waren.
Was war enorm.
Ich kann mich nur erinnern, dass ich gehört habe davon, dass ich überrascht war, mit was für Brennweiten hier arbeiten möchte. Also das sind schon astronomische Teleskope. Ich glaube, es sind ziemlich große Aperturen, mit denen er arbeitet. Ich glaube, es sind 30er, 40er Zentimeter Röhren. Was super Licht natürlich bedeutet, allerdings auch super schwer zum Bewegen ist. Wenn du das als PTZ bewegen möchtest, dann brauchst du eine ganz schöne Anlage dafür. Das kostet alles, das, was er vorhat, kostet alles sehr viel Geld. Er hat allerdings auch die Sponsoren dafür. Auf der anderen Seite ist es für mich so ein Picken ins Heu und zu hoffen, dass ich was treffe. Es ist meiner Meinung nach natürlich, sein Anspruch ist, er muss ja das nächste Oumuamua sehen, wenn es bei der Pluto-Bahn reinkommt. Weil er will ja, dass wir auch in die Lage sind, hier ein Gefährt hochzuschicken, das dann auch noch landet auf dem Ding und Hallo sagt. Ja. Ja, eine Probe nimmt. Und dafür braucht er diese diese Distanz bereits. Bedeutet, er braucht viel größeres Equipment, als wir es brauchen. Und damit schränkt er sich natürlich auch selber ein. Ja, kannst du dir vorstellen, wir müssen ja nur quasi unsere kleine Hemisphäre über uns beobachten. Er muss von seiner Station aus eine Hemisphäre beobachten, die ist ja, so viel Prozent, Zehnerpotenzen höher als unsere, dass ja, er schießt, er muss mit großen Kanonen schießen.
Ja.
Aber er schießt halt auch auf kleine Spatzen, die sind schwer zu treffen mit großen Kanonen.
Wart ihr denn oder seid ihr denn ab und an mit Löb im Austausch? Also wir wissen ja, dass also Massa hat von Avi Löb erfahren, dass er euch ja auf dem Schirm hat. Das hat er uns glaube ich geschrieben in der E-Mail, ne? Und ist es denn so, dass ihr mit ihm irgendwie im Austausch seid oder wart?
Waren, ja. Nicht ich persönlich. Das war damals Chris Coxwell. Der hat sogar ein persönliches Gespräch den ganzen Abend mit ihm auf seiner Veranda verbracht. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Avi Löb auch sehr viel gelernt, was die Ideen von Skyhub waren. Und ja, zumindest haben wir davon gelernt, wo seine Stoßrichtung hingeht. Ja. Und dass wir hier keine Überlappung haben. Wir sind zwar alle mit astronomischen Instrumenten beschäftigt, aber wir haben eine andere Zielsetzung.
Ja.
So gesehen gibt es keine Überschneidung. Das einzige Interessante für mich ist, inwiefern er unser Material, das wir generieren, akzeptiert. Das wird eine gute Frage sein, die Mr. Avi Loeb, I announce it herewith.
Genau die Frage habe ich ihm gestellt, witzigerweise.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, das ist ein interessanter Ansatz und deswegen, es machte den Anschein, dass er euch wohl kennt. Und er sagte, es ist wirklich ein interessanter Ansatz, den ich mit meinem Team diskutieren werde, aber im Step 1 müssen wir erstmal schauen, dass wir unsere eigenen Gerätschaften stabil analysiert bekommen. Aber er hat es mit Interesse aufgefasst und gesagt, er nimmt das mal mit. Weil genau diesen Punkt, ich habe ihm gesagt, ich komme so ein bisschen aus IT, ich denke in Schnittstellen und sofern ein Datensatz ausreichend gut protokollierbar ist und übertragbar ist und mittlerweile ist alles möglich mit Schnittstellen, dass zumindest unidirektional, also nicht von ihm zu euch, sondern von euch zu ihm theoretisch er Datensätze annehmen könnte, um zumindest zu korrelieren. So war die Unterhaltung, genau, und danach gab es jetzt dann nochmal ein Gespräch. Also Daniel hat ja schon einmal mit ihm hier gesprochen, schon ein Weilchen her. Und jetzt gab es nochmal ein Gespräch mit den Kollegen vom Rabbit Hole Podcast. Das war jetzt erst vorgestern, genau, am Sonntag. Ne?
Okay.
Das wird jetzt auch demnächst, und der André von Rabbit Hole, der ist auch so ein bisschen in der technischen Schiene und der wollte ihm auch so ein bisschen in die Richtung nochmal ausfragen.
Mhm. Wir sind gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt.
Ja, passiert
ja, viel. Also ich glaube, ich habe nicht persönlich gesprochen mit Avi Loeb, aber wenn ich ihn als Wissenschaftler einschätze, wenn ich er wäre, würde ich natürlich auch meinen eigenen Daten zuerst vertrauen als Fremddaten, rein aus Reflex, klarerweise. Aber er ist sicher Wissenschaftler genug, um sich Fremdmaterial anzusehen und selbst zu analysieren, inwiefern hier auch dieses Procurement gewährleistet ist und auch er weiß über das Instrumentarium, das zu diesen Daten geführt hat, dann kann ich mir eigentlich keinen Grund vorstellen, warum er unsere Daten nicht akzeptieren würde, weil sie einfach auch Daten sind, die er nicht hat. Also take it or not.
I mean. Ja, genau.
Und das ist genau der Punkt. Wenn er überhaupt nur drüber nachdenkt und da in seinem Kreise drüber spricht, dann kommt Geldgeber gegebenenfalls. Und ich glaube, es ist nur eine Verbindung von irgendwelchen Leuten zu welchen anderen, dass euer Projekt, glaube ich, auch größeres Ansehen bekommen kann. Also das Potenzial ist absolut da. Ich habe das vorhin mit dem Musk so gesagt, aber ganz ehrlich, der wird alle paar Monate immer auf UAP angesprochen. Der ist bestimmt schon irgendwann genervt und dann sagt er, komm, nimm die Millionen, mach einfach. Und also 150.000 Stationen mal, was hast du gesagt, 5.000? Also rechnest dir hoch. Überleg dir für welches geringes Geld wir die vielleicht potenziellste, wichtigste Frage der Menschheit beantwortet bekommen können. Also genau. Wenn man, so, und das verstehe ich immer nicht und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit und da bewegt sich gerade so viel, es ist greifbar nah.
Es trifft zum Beispiel auch einen Punkt, eine Idee, wir haben nämlich diese Stewardships, die ich kurz erwähnt habe. Also wenn du zum Beispiel in Los Angeles wohnst und sagst, ich brauche für Los Angeles 9 Stationen, dann kannst du quasi für Los Angeles Stewardship übernehmen. Wir brauchen dann keine weitere Station mehr, um Los Angeles zu covern. Das heißt, es kann ein Elon Musk daherkommen und sagen, okay, ich will jetzt ganz Kalifornien covern zum Beispiel. Es muss nicht gleich die ganze Welt sein, aber er kann ja zum Beispiel Stewardship für Kalifornien übernehmen oder er ist Texas, ist er in Texas, South Texas oder so. Ja.
Ja, also ich will das Angebot nochmal wirklich offiziell adressieren. Wenn ihr wirklich spruchreif seid und wir dann auch vielleicht ein bisschen Video-Footage von Real-Life-bewegendes Gerät sehen, also wie die PTZ sich bewegt, dass man das Ganze mal in Aktion sehen kann, vielleicht mal ein Beispiel, dann ohne Witz, lass uns in Kontakt bleiben da.
Deutsch-Englischen
Vermarktungsvideo, schicken das Chris Letto, sag ihm hier bitte spreaden in alle Richtungen, Social Media, lass es live gehen.
Okay.
Und viral gehen und dann muss es nur noch der Musk sehen und dann sind wir nur noch ein paar Schritte von entfernt. Nee, ist mein Ernst. Also ist wirklich offiziell ist hier angeboten.
Da will er was kaufen, was nicht zu kaufen ist.
Er soll sich ein paar Anlagen holen.
Genau.
Ja. Ja, genau, exakt. Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Wenn ich jetzt so weitergehe mit unserer Community, wie sich die entwickelt, wenn wir beides allen nähten. Wir suchen übrigens auch Moderatoren für unsere Discord-Server, falls hier im Auditorium jemand ist, der sich dafür bereit erklärt, uns hier zu helfen. Es wird natürlich leider Gottes nichts bezahlt. Es ist alles nur Ruhm und Ehre. Also, wenn hier männlich oder weiblich, just drop a name.
Richard, ich danke dir vielmals für die super tiefgreifenden Einblicke.
Ich hoffe, ich war nicht zu langweilig und zu tiefgehend.
Nein, alles gut.
Jedenfalls auch danke für die sehr interessanten Fragen.